habe euch was mitgebracht. Ich war nicht einkaufen im Ernstings Family, das ist nur die Verpackung. Wir waren woanders einkaufen. Aus dem Aldi kommt das. Das ist ein Joghurt, den ich gerne esse, wenn ich zum Beispiel Müsli zu mir nehmen möchte. Dann mixe ich das in diesen Müsli mit hinein, weil der sehr lecker schmeckt. Diese Dose ist jetzt nicht mehr ganz voll, also da ist schon einiges weggegessen worden. Und da ich euch jetzt nicht alle hier hineinschauen lassen kann, möchte ich ein paar Stellvertreter mal nach vorne bitten und bitte mal von den Kindern jemand nach vorne zu kommen. Wer möchte von euch mal hier reinschauen? Oh, die ganze erste Reihe, kommt mal nach vorne. Guckt mal hier rein. Und da die ganze Gemeinde jetzt nicht so viele Augen und Ohren hat, kommt mal näher ruhig. Müsst ihr denen sagen, was ihr gleich hier drinne seht, okay? Also was man sieht, vielleicht was man riecht, lieber nicht, was man schmeckt, okay? Schaut mal hier rein. Wie sieht das aus?
Weiß.
Also weiß.
Schleimig.
Schleimig? Ist noch irgendwas Besonderes von der Farbe her?
Da ist braun.
Da ist braun dabei, ja?
Noch
Schimmel. Okay. Habt ihr denn eine Idee, woran das liegen könnte?
Weil man das nicht lange mehr gegessen hat.
Okay, ihr dürft euch mal wieder setzen. Danke für eure Hilfe. Ja, das ist richtig eklig, das stimmt. Deswegen habe ich auch gesagt, lieber nicht probieren. Also ihr könnt jetzt nicht alle hier reinschauen, aber die Kinder haben das schon ganz gut beschrieben. Ich gebe euch einen kleinen Eindruck, auf dem Deckel sieht man auch ein bisschen davon. Das Ganze hat damit zu tun, dass hier vorne auf dem Deckel ein paar Zahlen aufgedruckt sind. Mach's mal lieber zu. Auf diesen Zahlen steht 14.09.19. Wir wissen alle, was es damit zu tun hat. Dieser Joghurt hat ein Ablaufdatum. Dieser Joghurt stand schon zu lange, ohne dass er gegessen wurde. Und dieses Ablaufdatum wurde überschritten, sodass dieser Joghurt jetzt nicht mehr genießbar ist. Einfach weil er zu lange nicht genutzt wurde. Lebensmittel haben ein Ablaufdatum, hier in Deutschland zumindest, wird das auch aufgedruckt, sodass man weiß, wann dieses Ablaufdatum überschritten ist. Es gibt auch andere Dinge im Leben, die ein gewisses Ablaufdatum haben. Das sind technische Geräte zum Beispiel. Ist ein Laptop, den man kauft und nach 3 Jahren funktioniert er nicht mehr so gut wie am ersten Tag. Der ist einfach sehr, sehr viel langsamer geworden. Er braucht 10 Minuten zum Hochfahren anstatt 30 Sekunden. Handys gehen nach einer gewissen Zeit kaputt. Das wird nicht als Ablaufdatum bezeichnet, aber es gibt auch eine gewisse Zeit, nachdem diese Dinge kaputt gehen. Auch unsere schönen Autos, die wir haben, nach mindestens ein paar hunderttausend Kilometern machen die auch nicht mehr so mit wie am ersten Tag. Auch unsere Häuser, die wir haben, verfallen irgendwann, wenn wir nicht ständig daran arbeiten und sie in Schuss halten. Auch dort wird irgendwann ein gewisser Schlusspunkt erreicht. Verderben, Ende, Tod, das ist offensichtlich bei Lebensmitteln, aber auch überall in der Welt um uns herum. Die Frage stellt sich, hat ein Mensch auch ein Ablaufdatum? Gibt es einen Punkt, an dem der Zenit eines Menschen überschritten wurde, bei dem es dann auf das Ende des Lebens zugeht? Und wenn ja, was würde das für uns bedeuten, wenn wir als Menschen ein Ablaufdatum haben, das wir nicht aufgedruckt irgendwo mit uns herumtragen, aber das doch irgendwie über unserem Leben steht? Was würde das persönlich für dich und persönlich für mich bedeuten? Dieser Frage oder diesen Fragen möchte ich heute in dieser Predigt mit euch nachgehen. Und deswegen lautet der Titel der Predigt das Ablaufdatum unseres Lebens. Gemeinsam werden wir uns dazu einige Aspekte, nicht alle, aber einige Aspekte aus dem Psalm 90 herausarbeiten und sehen, was Mose, das ist der einzige Psalm, der von Mose auch überliefert wurde, was Mose zu diesem Thema, zu diesem Ablaufdatum unseres Lebens zu sagen hat. Und ich möchte mit euch lesen aus Psalm 90 die Verse 1 bis 11. Psalm 90, 1 bis 11. Und wie immer, wie fast immer, lese ich aus der Elberfelder Übersetzung. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie das Gras, das aufsprost. Am Abend blüht es und sprost auf. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Der erste Punkt der Predigt lautet heute Morgen die menschliche Begrenztheit. Also das Ablaufdatum unseres Lebens und der erste Punkt die menschliche Begrenztheit. Begrenztheit heißt ja so viel wie Kürze oder vielleicht auch Sterblichkeit, Vergänglichkeit. Etwas, das irgendwie einengt, das auch Grenzen aufzeigt und zeigt, wo es eben nicht mehr weitergeht. Und Mose führt uns die menschliche Begrenztheit in diesem Psalm, finde ich, sehr gut vor Augen. Er zeigt auf, wie begrenzt wir Menschen doch sind in unserem Leben, das wir hier auf der Erde führen. Er zeigt auf, wie kurz unser Leben ist und wie sehr es von Sterblichkeit geprägt ist. Um diesen Effekt der menschlichen Vergänglichkeit, der Begrenztheit von uns Menschen zu verstärken, stellt Mose uns Menschen hier Gott gegenüber. Also einerseits den Menschen, andererseits Gott. Die menschliche Begrenztheit und die unendliche Größe Gottes auf der anderen Seite. In Vers 2 lesen wir, da sagt Mose, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott, sagt Mose, steht außerhalb unserer Vorstellung. Also wie wir die Welt verstehen, wie wir die Welt begreifen können, was wir über die Welt denken, unsere Konzepte von Welt, von Mensch, Gott ist außerhalb davon, außerhalb unserer Dimension. Er ist schon immer da gewesen, sagt Mose, schon bevor alles hier angefangen hat, war Gott schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also schon immer da. Und das wird in Vers 4 auch nochmal sehr deutlich. Da sagt er, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist. Und wie eine Wache in der Nacht. Also die Nacht wurde in Nachtwachen eingeteilt. Das sind bestimmte Abschnitte, meistens so 3 Stunden. Wie so eine kurze Zeit, die einfach verschwindet. So sind für Gott 1000 Jahre. Also die Gleichung 1000 Jahre gleich ein Tag, könnte man sagen. Irgendwie komisch, das geht nicht auf. Sagt aber ganz einfach aus, es ist ja Poesie, die wir hier finden in dem Psalmen, sagt ganz einfach aus, Gott steht außerhalb unserer zeitlichen Vorstellungskraft. Also wir denken in Zahlen, wir denken in Zeitabschnitten, wir denken in Stunden, in Jahren, in Jahrzehnten, je nachdem wie alt wir sind. Wir denken in diesem System von Zeit. Aber Gott ist überhaupt nicht da drinnen gefangen. Gott steht außerhalb von Zeit. Das begreifen wir nicht wirklich. Das können wir uns nicht wirklich vorstellen, was es bedeutet. Auch wenn wir vielleicht in Ansätzen das verstehen können. Aber Gott braucht für die Beschreibung seines Wesens keine Jahreszahlen. Nicht 70 Jahre, nicht 80 Jahre, nicht 500 Jahre. Er braucht keine Zeitspannen, um irgendetwas anzugeben, sondern Gott ist einfach immer da. Unvergänglich. Gott ist außerhalb unserer Zeitrechnung. Gott ist eben unvergänglich. Und im Gegensatz dazu macht Mose hier deutlich, diesem mächtigen, ewigen Gott gegenüber sehen wir Menschen doch auf der anderen Seite ziemlich, ziemlich begrenzt aus. Gott schuf den Menschen aus einem bisschen Staub. Aus ein bisschen Erde macht Gott Adam und formt ihn. Ich meine, wir müssen uns nur umschauen, wie genial Gott den Menschen geschaffen hat, welche Funktionen der Mensch hat, was wir alles erreichen können, was wir alles machen können, was wir schaffen können. Es ist ja unglaublich, was Gott in uns hineingelegt hat. Aus so ein bisschen Erde, aus so ein bisschen Staub, aus nichts macht Gott so etwas Gewaltiges wie einen Menschen. Und doch sind wir im Vergleich zu Gott nichts. Wir sind unvergleichlich klein. Wir sind aus Staub, aus Erde gemacht. Und er sagt, wir werden wieder zu Staub werden. Wir haben einen Anfang und irdisch gesehen haben wir auch ein Ende. Und ich glaube, die meisten von uns würden so einem Haufen Staub in der Wohnung oder im Garten nicht viel Wert beimessen, oder? Meistens ist es Dreck, den wir irgendwie entsorgen wollen, der weg soll, der uns stört. Und aus so etwas sind wir gemacht. Aus Erde hat Gott uns gemacht. Wir Menschen, wir sind vergänglich im Gegensatz zu Gott. Und dann beschreibt Mose diese menschliche Begrenztheit, diese Vergänglichkeit, die wir ja irgendwie in uns haben, die uns ausmacht, beschreibt er auf zweierlei Weise. Er zeigt eine zeitliche Begrenztheit auf, die wir Menschen haben. Also irgendwie eine Grenze in der Zeit. In Vers 5 und 6 lesen wir, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf und am Abend verwelkt es und verdorrt. Also Mose zeigt hier auf die Zeit, die wir haben. Die ist extrem kurz. Die ist mit so einem Tag, mit so einer Pflanze an einem Tag verglichen, die morgens schön da ist, aufblüht, vielleicht wunderschön aussieht. Eine Blume oder das Gras, das ja, schön wächst, eine große grüne Wiese vielleicht. Aber am Abend kann es verdorrt sein. Und wie schnell das geht mit dem Verdorren, das wissen wir spätestens seit letztem Sommer, als wir eine wahnsinnig lange Hitzeperiode hier in Deutschland hatten und das Gras buchstäblich verbrannt ist hier, wahrscheinlich in fast jedem unserer Gärten, wenn wir nicht wie Jakob hier extrem viel Wasser auf die Wiese gießen, sodass sie immer noch schön grün aussieht. Das Gras und die Blumen sind einfach verbrannt. Man konnte fast nichts dagegen machen. Das ging so schnell durch die Sonne. Ohne Wasser hält eine Pflanze der Sonne nicht stand. Und Mose vergleicht dieses Bild von der Kürze des Lebens einer Pflanze mit der Kürze unseres Lebens als Menschen. Und Vers 10 nennt Mose dann ein mehr oder weniger konkretes Ablaufdatum für unser Leben. Er sagt, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft, also wenn es richtig gut läuft, 80 Jahre. Natürlich gibt es Menschen, die länger leben, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, sagt man ja so schön. Von der Tendenz her ist auch heute bei uns zu beobachten, dass wenn Menschen normal ernährt sind, wenn sie gute Lebensbedingungen haben, dass sie ungefähr dieses Alter erreichen. Ich habe mal nachgeschaut, die durchschnittliche deutsche Lebenserwartung im Jahr 2016 war 80,64 Jahre, irgendwie sowas, irgendwas bei 80 Jahren. Also das kommt sehr nah an das heran, was hier gesagt wird. Aber was sind denn schon 80 Jahre? Wisst ihr, als ich noch viel jünger war, als ich ein Kind war, da war 20 Jahre für mich schon sehr alt. Wenn ich an die Jugendlichen gedacht habe, die weit über mir waren, bei 20 habe ich gedacht, das ist schon ein hohes Alter, das die erreicht haben. Mittlerweile bin ich selber schon über 30, also lange über diese 20er-Grenze hinaus. Mein ältester Sohn ist schon 7 Jahre, ist jetzt in der 2. Klasse schon und ich denke manchmal, selbst in meinen 33 Jahren, Mann, wo ist die Zeit geblieben? Und was soll die Mehrheit hier im Raum dazu noch sagen, die weit mehr schon erlebt haben? Also wir merken alle, die Zeit, die rast eigentlich, die flieht, die läuft uns davon. Manchmal haben wir das Gefühl, was sind da schon 70, 80 Jahre, die vor uns liegen? Wir dürfen uns, glaube ich, nicht verwundern, wenn wir in ein paar Jahren zurückschauen. Ich meine, das, was ich jetzt sage, haben viele von euch wahrscheinlich schon erlebt, aber ich darf mich nicht wundern, wenn es irgendwann so kommt, dass meine vermeintlich kleinen Kinder, die jetzt hier vorne sitzen, mir irgendwann beim Sport davonlaufen und schneller sind als ich, den Ball besser schießen können als ich, oder mir mit irgendwelchen technischen Geräten zeigen, wie diese Dinger funktionieren. Noch kann ich das tun, aber irgendwann überholen sie mich. Und ich denke, werde denken, Mann, wo ist die Zeit geblieben? Wieso sind die jetzt auf einmal an der Reihe, genau das zu tun, was ich eigentlich vorher gemacht habe? Unser Leben jagt dahin und ist schnell vorbei. Und Mose zeigt in diesem Zusammenhang auch noch mit drastischen Worten auf, dass Gott derjenige ist, der über dieses unser Leben bestimmt. Mose beschreibt das mit den folgenden, ja, finde ich, sehr drastischen Worten. Er sagt, Vers 7, denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts, denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Gott ist derjenige, der schlussendlich dein Leben und mein Leben in seiner Hand hält. Es ist nicht, wie manchmal gedacht, dass der Teufel uns angreifen kann und uns irgendwas, ja, versucht, das Leben zu beenden oder so. Nicht das Schicksal spielt uns irgendwie macht uns einen Strich durch die Rechnung und entscheidet über unser Leben. Es sind doch nicht andere Menschen oder wir selber, die über unser Leben entscheiden, sondern Mose sagt hier, Gott ist es, derjenige, der unser Leben in seiner Hand hält. Nicht wir Menschen. Also Mose zeigt ja auf die zeitliche Begrenztheit. Aber Mose macht noch einen ganz wichtigen weiteren Punkt hier. Er zeigt uns eine inhaltliche Begrenztheit auf, die wir in unserem Leben einfach da haben. Mose fügt nämlich diese Erkenntnis der zeitlichen Begrenztheit in Vers 10 hinzu und er sagt, ihr Stolz, also das der Jahre, ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Das, mit anderen Worten, worauf wir stolz sind in unseren 70, 80 Jahren, das, was wir erreicht haben, das, was wir geschafft haben, das, worauf wir stolz sind, da sagt Mose, das ist Mühe und Nichtigkeit, eigentlich nichts wert. Die NGÜ beschreibt das so. Und was uns daran, also an den Lebensjahren, was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Wir Menschen, wir mühen uns in unserem Leben oft für bestimmte Ziele ab. Wir verbringen unser ganzes Leben damit, irgendwie ein gewisses Lebenswerk zu vollbringen, irgendwie eine große Sache zu Ende zu bringen, etwas zu schaffen, was vermeintlich bleibend ist und lange anhält. Da ist zum Beispiel Cicely Tyson, das ist eine amerikanische Schauspielerin, ich glaube, die ist 1924 geboren, irgendwie so um den Dreh, und die hat dieses Jahr einen Oscar bekommen für ihr Lebenswerk. Also da verleiht die Akademie, die dort diese Preise verleiht, in der Filmindustrie, verleiht ja die Preise für den besten Schauspieler und was auch immer, Regisseur, Musik und so weiter, und die verleihen auch immer einen Preis, eine Ehrung für ein Lebenswerk, ein Ehren-Oscar. Also weil diese Frau in der Meinung dieser Menschen, dieser Akademie, so hervorragende Leistungen in der Filmindustrie gezeigt hat, wird sie jetzt für ihr ganzes Leben für diese Leistung geehrt und bekommt diesen Oscar verliehen. Aber was, frage ich mich, kann sich so eine Cicely Tyson oder irgendjemand anders, der für sein Lebenswerk geehrt wird, sich von so einer Ehrung kaufen? Was bringt das denn eigentlich? Was bringt uns all dieser Aufwand im Leben, all diese Mühe aus der Sicht unseres Ablaufdatums, das wir haben? Also wenn wir vom Ende her denken, was bringt uns das alles, was wir hier im Leben so auf die Beine stellen? Es ist oft, wie die NGÜ sagt, nur eine trügerische Sicherheit, ein Mühen, das uns nicht viel bringt, weil auch unsere Taten oft sehr vergänglich sind. Fazit, Mose trifft das hier, finde ich, sehr gut auf den Punkt. Er sagt, wenn man die Zeit unsere menschliche Zeit ins Verhältnis zu Gott setzt, dann ist es ziemlich kurz. Und wenn wir die Qualität oder den Inhalt unseres Lebens mit Gott in Beziehung setzen, dann ist es sehr häufig etwas, was sehr vergänglich ist, wie unser Leben selbst. Vergänglich und häufig schnell vergessen, was wir auf die Beine gestellt haben. Häufig merken wir gar nicht, wie schnell unser Leben enden kann, aber manchmal wird es uns doch bewusst. Da ist zum Beispiel im 19. Jahrhundert ein französischer Mathematiker, der hieß Évariste Galois. Dieser Mann ist bereits mit 20 Jahren gestorben. Er wurde in einem Duell erschossen. Das ging um eine Ehrfrage, weil er oder jemand anders ihn beleidigt hatte. Und dann hat man das früher auf eine etwas dumme Art und Weise geregelt. Man hat sich gegenübergestellt mit Pistolen und hat aufeinander geschossen und hat dadurch seine Ehre wiederhergestellt. Und dieser junge 20-jährige Mathematiker ist bei so einem Duell erschossen worden. Und er ist dieses Duell angetreten gegen einen, ich meine, es war ein Offizier, auf jeden Fall ein Soldat, von dem er wusste, der kann wahrscheinlich besser schießen als ich. Und in der Nacht vor diesem Duell schrieb er also einem Freund von sich einen Brief. Und er schrieb in diesem Brief, dass er nicht mehr viel Zeit habe und erklärte ihm noch einmal die Wichtigkeit seiner mathematischen Ideen, die er schon hatte, die er im Kopf hatte, und schrieb vieles in diesem Brief von seinen mathematischen Erkenntnissen nieder. Und heute fragen sich Mathematiker, also große gebildete Mathematiker, was dieser junge Mann noch so alles hätte leisten können, wenn er nicht viel zu früh gestorben wäre. Es gibt heute eine sogenannte Galois-Theorie, frag mich nicht, was das zu bedeuten hat, aber das hat irgendwas mit algebraischen Gleichungen zu tun. wie die gelöst werden können. Ich bin Deutschlehrer, ne? Ihr wisst, keine Ahnung von Mathe. Aber heute fragt man sich, was hätte dieser junge Mann noch so alles auf die Beine stellen können, wenn er nicht schon mit 20 gestorben wäre? Viel zu früh! Da hätten noch so viele mathematische Probleme noch gelöst werden können, an denen heute noch geknackt wird vielleicht. Oder da ist Keith Green, den kennen vielleicht einige als ein Sänger, ein amerikanischer Musiker und Sänger, durch den sich viele Menschen Gott zugewandt haben. Auf seinen Konzerten, durch seine Lieder, zum Beispiel das Lied Create in Me a Clean Heart ist von ihm geschrieben worden. Und auch dieser Mann ist 1982 mit 29 Jahren beim Flugzeugabsturz sehr jung ums Leben gekommen. Was hätte Keith Green denn noch alles erreichen können? Wie viele Menschen hätten noch durch ihn auf Gott hingewiesen werden können? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, an solchen Beispielen sehen wir, dass unser Leben sehr kurz sein kann. Wir Menschen, du und ich, wir sind vergänglich. Wir sind begrenzt. Wir haben ein Ablaufdatum. Und das hält Gott in seiner Hand. Nicht wir, nicht irgendjemand anders, sondern Gott ist es, der dein und mein Leben in seiner Hand hält. Der Haken ist nur der, dass wir nicht wie bei diesem Joghurt ein Datum aufgedruckt bekommen haben und wissen, wann es zu Ende ist, sondern dass wir es eben nicht wissen, wovon ich glaube, dass es sehr gut ist. Wir kennen unser Ende nicht, aber wir wissen durch Mose und durch andere Stellen in der Bibel, wir haben ein Ende, unwiderruflich. Und an dieser Stelle möchte ich gerne persönlich werden. Hast du schon einmal über dein persönliches Ablaufdatum nachgedacht? Bei deinem Leben? Über die Zeit, die dir noch zur Verfügung steht? Nicht irgendjemand anderem, sondern die Zeit, die dir noch zur Verfügung steht. Mir ist bewusst, dass wir alle in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen stecken. Und gerade wenn wir über so ein Thema sprechen wie das Ende unseres Lebens, dann scheint das gerade bei vielen jungen Menschen noch sehr weit entfernt zu sein. Irgendwie nicht greifbar, nicht so bewusst wahrgenommen zu werden. Aber bist du dir bewusst, dass dein Leben, dass unser aller Leben auf ein Ende hinsteuert? Dass es eben diesen Tag X gibt? Wisst ihr, wir leben häufig unser Leben einfach vor uns hin. Und da rede ich nicht von euch, sondern von uns. Mir geht das genauso. Ich stecke auch im Alltag fest. Und wir leben ganz häufig einfach unser Leben so dahin und merken oft gar nicht, wie schnell ist eigentlich die Zeit uns zwischen den Händen zerrinnt und einfach weg ist. Dein Leben und mein Leben liegt nicht in unserer Hand. Aus Gottes Perspektive ist es nur eine kurze Zeit, die uns hier im Leben zur Verfügung steht. Aber an dieser Stelle sollten wir uns einmal fragen, was unser Leben, was dein Leben eigentlich inhaltlich ausmacht. Also klar, unser Leben endet irgendwann, aber was macht denn unser Leben inhaltlich aus? Mose sprach ja davon, dass es oft nur Mühe und Nichtigkeit ist, vergänglich ist. Was ist es, was dich in deinem Leben heute, jetzt antreibt? Wofür lässt du dich motivieren, morgens aus dem Bett zu kommen und in den Tag zu starten? Ist es Sport? Ist es beruflicher Erfolg? Ist es das Evangelium Gottes bekannt zu machen? Ist es Hilfe für den Nächsten? Ist es soziales Engagement, das wir vielleicht zeigen? Ist es unsere Familie? Was ist es? Für welches Lebenswerk willst du einmal ausgezeichnet werden? Was ist dein Lebensinhalt? Ist er nur etwas, was dir vermeintlich Halt und Sicherheit gibt? Ein Mühen, das eigentlich umsonst ist? Oder ist es etwas Bleibendes? Etwas, was Bestand hat, was du hinterlassen wirst, wenn dein Ablaufdatum gekommen ist? Das sind extrem wichtige Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die vielleicht unangenehm sind, die vielleicht schmerzlich sind, aber das sind Fragen, die wichtig sind für unser Leben jetzt, für das, was wir tagtäglich so tun. Viele Dinge, viele Aktivitäten, die in unserem Leben, in unserem Alltag so dran sind, die sehen doch vom Ende her gedacht ziemlich belanglos, ziemlich zeitverschwenderisch aus. Ich wünsche dir, dass du dir heute Zeit nimmst, um zu überlegen, wofür lebst du eigentlich? Was ist der Inhalt deines Lebens? Wofür lebst du? Du und ich, wir sind vergänglich. Früher oder später ist es mit uns vorbei. Und es wird nicht mehr, viel mehr überbleiben von uns als eine immer stärker verblassende Erinnerung in den Menschen, die uns sehr nahe standen. Ich glaube, das ist eine sehr traurige, sehr ernüchternde Tatsache, aber sie ist wahr. Die wenigsten von uns kennen wahrscheinlich noch die Namen unserer Urgroßeltern. Vor kurzem hat jemand das von hier vorne auch gefragt, wer noch die Namen der Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern kennt. Vielleicht kennen wir manchmal die Namen noch, aber was machte das Leben dieser Menschen aus? Wissen wir das noch? Den Inhalt dieser Menschen. Es sind Erinnerungen, die verblassen werden und es bleibt nicht mehr viel davon übrig. Unser Leben als Menschen ist begrenzt. Aber ist das alles, was Mose zu sagen hat zum Leben eines Menschen? Dass das Leben sehr schnell zu Ende ist und dann war alles für die Katz? Oder hat diese Vergänglichkeit, diese Begrenztheit vielleicht Konsequenzen, also bestimmte Folgen, die sich daraus ergeben? Lass uns in die Bibel schauen, die Verse 12 bis 17. Da sagt Mose Folgendes. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder, Herr, bis wann? Erbarme dich deiner Knechte, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände festige du es. Hieraus entnehmen wir den zweiten Punkt für heute, für diese Predigt, und zwar Schlussfolgerungen aus unserer Begrenztheit. Also unser Leben ist begrenzt. Welche Schlussfolgerungen sollten wir daraus ziehen? Und Mose, der zieht hier im Prinzip einen logischen Schluss aus dieser Betrachtung des Vergänglichen. Entschuldigung, aus der Betrachtung des vergänglichen und begrenzten menschlichen Lebens, den wir uns hier einmal kurz anschauen wollen. Vers 12 sagt er, lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Luther übersetzt da, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dieser Vers ist mehr oder weniger das Zentrum dieses ganzen Psalms. Die Tatsache der Vergänglichkeit, die Tatsache, dass unser Leben so begrenzt ist, soll uns klug werden lassen, soll uns weise werden lassen, sagt Mose. Das heißt nichts anderes, als dass wir aus dieser Tatsache lernen sollen, dass unser Leben irgendwann endet, dass es vorbei ist, dass wir unsere Grenzen um uns herum haben. Klug werden heißt in diesem Zusammenhang in der Bibel, dass wir uns auf den Tag X vorbereiten. Unsere persönliche Deadline, unser Ablaufdatum, muss einen Einfluss auf unser Leben jetzt haben. Das ist das, was Mose hier sagt. Lass uns klug werden, lass uns weise werden. Aber was hat es denn mit diesem Tag X, also mit dem Ende unseres Lebens, was hat es denn damit auf sich? Wenn das Leben da einfach nur enden würde, also einfach Schluss wäre, gut, dann wäre es nicht so dramatisch. Aber irgendwas ist ja an diesem Tag, weswegen Mose so sehr darauf hinweist. In den ersten Kapiteln der Bibel, in 1. Mose 7 und 8, da finden wir die Geschichte über die große Flut, die Gott über die ganze Erde, über die ganze Weltkugel geschickt hat als ein Gericht. Das war ein Gericht Gottes und es zeigt, wie Gott zu Sünde steht. Die ganze Welt war ja sehr verdorben, die Menschen haben das getan, was Gott nicht wollte und Gott schickt dieses Gericht als Konsequenz für die Sünde. Und es zeigt uns, wie ernst Gott diese Sache mit der Sünde nimmt. Laut der Bibel wird Gott die Sünde in der Welt, auch deine und meine persönliche Sünde, unsere Zielverfehlung von Gottes Maßstab, nicht ohne Konsequenzen stehen lassen. Es wird der Moment kommen, an dem man für Sünde gerade stehen muss, vor Gott. Und wenn diese ganze Welt ihr Ablaufdatum erreicht hat und mit Gott, mit der Weltgeschichte am Ende angekommen ist, dann wird es noch einmal ein Gericht geben für alle Menschen, in dem jeder Mensch gemäß seines Lebens beurteilt wird. Und da geht es dann nur darum, sündig oder nicht sündig, schuldig oder unschuldig. Das sind die Kategorien, nach denen wir dann beurteilt werden, wenn unser Leben zu Ende. Klug werden Wie Mose es sagt, heißt es also, sich dieser Tatsache bewusst zu werden. Es kommt dieser Tag, an dem ich für mein Leben gerade stehen werde. Aber in der Geschichte von Noah sehen wir eben auch noch etwas Faszinierendes, dass Gott nämlich Rettung schafft aus dieser Sünde. So wie es zu Noahs Zeit die Möglichkeit gab, in dieses eine Schiff, durch diese eine Tür hineinzugehen, gibt es für uns auch einen Weg, um eben als nicht schuldig befunden zu werden. Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die einzige Möglichkeit, um vor Gott zu bestehen, um als nicht schuldig angesehen zu werden an diesem Tag X, ist durch Jesus zu Gott zu kommen. Und warum ist das möglich? Nun, ich sage euch nichts Neues. Es ist möglich, weil Jesus stellvertretend für deine und meine Schuld am Kreuz auf Golgatha war. Für die Sünde wurde gerade gestanden. Jesus hat die Strafe auf sich genommen für deine Schuld, für deine Zielverfehlung von Gottes Maßstab. Und deswegen können wir an diesem Tag X als Christen als unschuldig angesehen werden, weil Jesus für uns bezahlt hat. Aber auch für uns Christen gibt es an diesem Tag, am Ende unseres Lebens, eine Art Beurteilung des Lebens. Hat das, was ein Christ getan hat, in Gottes Augen Bestand oder nicht? Ich lese euch ein paar Verse aus 1. Korinther 3 vor, die Verse 11 bis 15. Da sagt Paulus Folgendes: Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, unser Fundament. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also es gibt eine Belohnung. Es gibt eine Bewertung, eine Beurteilung dessen, wie unser Leben hier auf der Erde ausgesehen hat, auch als Christen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Es geht hier nicht um Errettung, nicht um den Zugang in den Himmel. Paulus sagt ja, er selbst wird gerettet werden, aber alles, was er gemacht hat, wenn es Holz, Heu oder Stroh war, ist einfach weg, vom Feuer aufgefressen. Es hatte keinen Bestand. Wenn es aber Gold, Silber oder kostbare Steine war, was wir in unserem Leben erzeugt haben, das ist jetzt bildlich gesprochen natürlich, wenn es diese Materialien sind, die wir verwendet haben, dann hat es Bestand aus Gottes Sicht. Also es geht darum, was wir aus unserem Leben gemacht haben. Wie haben wir als Christen auf diesem Fundament Jesus, das in unserem Leben ist, weitergebaut? Wie hast du weitergebaut? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Mit gutem, mit beständigem Material? Also Dinge, die in Gottes Augen einen Wert haben, die selbst in der Ewigkeit etwas zählen? Oder Dinge, die völlig unbeständig sind, die man im Himmel nicht gebrauchen kann? Ob unser Tun, ob unser Leben Bestand haben wird oder nicht, ist aus der Perspektive des Himmels die entscheidende Frage für unser Leben hier als Christen auf der Erde. Wenn man also vom Endpunkt aus denkt, soll das Auswirkungen haben auf das Leben bis zu diesem Punkt hin. Das sagt Mose hier aus. Ich finde, das lässt sich gut verdeutlichen mit einem Beispiel aus der Schule. Wie ein bestimmter Tag in der Zukunft eine praktische Auswirkung haben kann auf mein Leben jetzt. Manche Schüler haben am Ende des Schuljahres ein Problem. Und zwar ist das Zeugnis nicht ganz so miserabel, dass sie sitzen bleiben würden. Es ist aber auch nicht ganz so gut, dass sie damit durchkommen ins nächste Schuljahr. Konsequenz: Sie müssen am Ende der Sommerferien eine Nachprüfung ablegen in einem Fach, das nicht gut war, und müssen durch diese Nachprüfung zeigen, dass sie eben den Stoff aufgeholt haben, dass sie auf mindestens eine ausreichende Leistung kommen und ins nächste Schuljahr versetzt werden können. Nun, dieser Termin der Nachprüfung, der ist ganz am Ende der Ferien, meistens am letzten oder vorletzten Tag der Ferien, und man hat die ganzen Sommerferien Zeit, 6,5 Wochen. Ich weiß von diesem Tag am Ende. Und wenn ich in die nächste Klasse kommen möchte, dann sollte das Auswirkungen haben auf die 6,5 Wochen davor. Nämlich, dass ich mich hinsetze und lerne für diesen Tag. Also dieser eine Tag sollte im Idealfall Auswirkungen haben auf das Leben davor. Diese Nachprüfung stellt gewissermaßen so eine Deadline dar, bis zu der etwas aufgeholt sein sollte. Dieser Tag X am Ende der Ferien sollte also eine Auswirkung haben auf das, was vorher im Sommer passiert, auch wenn die Sonne scheint. Wenn du heute durch diesen Text von Mose daran erinnert wurdest, dass dein Leben eigentlich nur eine relativ kurze Zeitspanne darstellt, dann hast du genau zwei Möglichkeiten, um darauf zu reagieren. Die erste Möglichkeit ist folgende: Du lässt einfach alles so laufen wie bisher. Dein Leben geht einfach weiter. So wie bisher. Du lebst in den Tag hinein, du verfolgst deine Ziele, so wie sie bis jetzt waren, du lebst dein Leben und es geht so weiter. Das ist die eine Möglichkeit, von der ich dir abraten möchte. Die zweite Möglichkeit ist folgende: Du merkst, dass da noch mehr ist, als das, was wir häufig nur so vordergründig sehen. Als das, was wir häufig nur so ja irgendwie nebenbei in unserem Leben tun. Und du nimmst dir Vers 12 aus unserem Psalm zu Herzen, in dem Mose sagt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dann heißt es für dich, dein Leben zu überdenken. Aus welchem Grund ist es gut, sich in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, im Job so richtig anzustrengen? Vom Ende her gedacht. Warum ist es gut, sich da richtig ins Zeug zu leben? Kann vielleicht dieser Fleiß, den du an den Tag legst, auf deiner Arbeitsstelle oder im Studium oder in der Schule, wo auch immer, kann dieser Fleiß, den du zeigst, vielleicht dazu dienen, durch deinen Beruf, den du ausübst, anderen Menschen etwas Bleibendes zu geben, ihnen zu dienen? Kann vielleicht deine Begabungen, die dadurch ausgebildet werden, die vielleicht dadurch gefördert werden, dazu beitragen, an Gottes Reich mitzubauen? Was für einen Ehepartner möchtest du haben in deinem Leben? Du brauchst einen Ehepartner, mit dem du zusammen Gott maximal ehren kannst, verherrlichen kannst durch euer Eheleben. Du brauchst einen Ehepartner, der dich in deinen Diensten für Gott unterstützt, der dich begleitet oder für den du diese Unterstützung sein kannst, für den du diese Begleitung sein kannst. Vom Ende her gedacht ist also der Ehepartner nicht der Hübscheste, der mir über den Weg läuft, sondern da muss ich ein paar tiefere Gedanken mit hineinbringen. Wie wähle ich meinen Ehepartner? Vom Ende her gedacht, von diesem Tag X. Wie planen wir unsere Zukunft? Vom Ende her gesehen. Planen wir nur den nächsten Karriereschritt? Nur die nächste bessere Arbeitsstelle, die wir irgendwo haben? Oder geben wir Gott Raum in unserem Leben, dass Gott in unser Leben hineinsprechen kann und unser Leben jetzt beeinflussen kann, uns Dinge zeigen kann, die für uns jetzt in unserem Leben dran sind? Wir müssen uns die Frage stellen: Wofür verdienen wir eigentlich unser Geld? Vom Ende her gedacht, von diesem Tag X. Wofür gehst du zur Arbeit und verdienst das Geld? Damit der nächste Urlaub finanziert werden kann? Damit du genug Geld für die Altersvorsorge zurücklegen kannst? Damit das Auto finanziert werden kann? Damit wir eine schöne Einrichtung haben? Oder verdienen wir unser Geld, um es Gott zur Verfügung zu stellen, in der Gemeinde, um Missionare damit zu unterstützen, die viel Bequemlichkeit aufgegeben haben, um irgendwo in die Welt hinauszugehen und anderen Menschen das Evangelium zu verkünden? Oder für arme und bedürftige Menschen um uns herum, in unserer Gemeinde, um ihnen Geld zu geben, um ihnen eine praktische Unterstützung zu geben, ohne eine Spendenbescheinigung dafür zu bekommen? Oder hilfsbedürftige Menschen weit weg, so wie wir jetzt gerade gesehen haben, für Erntedank sammeln wir, für Menschen, die weit weg sind. Für welches Ziel lebst du in deinem Leben? Wir sollten unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit bewerten und einfach merken, dass unser Leben zeitlich sehr begrenzt ist und dass es darauf ankommt, was wir aus der uns zur Verfügung stehenden Zeit machen. Ich möchte euch Mut machen, nicht wegen dieses Tag X in eine Schockstarre zu verfallen und zu denken, oh, irgendwann ist es vorbei. Sondern gerade wegen dieser begrenzten Zeit ganze Sache mit Gott zu machen. Vollgas zu geben für Gottes Reich. Nicht auf morgen warten, nicht auf irgendwann zu irgendwelchen Lebensumständen zu warten. Und dann kann ich ja Gott dienen. Dann ist ja alles da, was ich brauche, um Gott zu dienen. Unser Leben ist so begrenzt, unser Leben ist so kurz. Wir müssen jetzt leben mit Gott. Gott will dich jetzt gebrauchen, in der Situation, in der du jetzt gerade bist. Wo auch immer, wie auch immer die aussieht. Lasst uns jetzt bereit sein für Gott. Lasst uns jetzt bereit sein, Gottes Willen in unserem Leben umzusetzen, uns von ihm da gebrauchen zu lassen, wo wir stehen. Lasst uns jetzt unser Leben ganz Gott weihen, mit allem, was wir haben. In dem heutigen Bibeltext haben wir gesehen, dass unser Leben als Menschen auf der Erde ziemlich begrenzt ist. Zeitlich, wir haben als Menschen ein Ablaufdatum, unser Leben wird zu Ende gehen, früher oder später. Und dann wartet ein Gericht auf jeden Menschen, in dem es um unsere Zielverfehlungen geht und um das, was wir aus unserem Leben als Nachfolger Jesu gemacht haben. Welche Konsequenzen ziehst du persönlich für dich aus der Tatsache, dass du ein eigenes, persönliches, nur für dich zutreffendes Ablaufdatum mit dir herumträgst? Willst du dein Leben klug leben? Oder willst du dein Leben verschwenderisch leben? Die Entscheidung liegt ganz alleine bei dir.